Ja, lass dich nicht entmutigen. Das ist das Thema der Predigt heute. Es waren einmal zwei Frösche, die lebten in einem Tümpel. Und dann kam so ein Sommer, wie wir ihn dieses Jahr hatten, und mit einer langen Dürreperiode, und der Tümpel trocknete aus. Als alles Wasser verdunstet war, mussten die Frösche den Tümpel verlassen. Dummerweise fanden sie keinen Bach und keinen Teich, und in allerletzter Verzweiflung landeten sie auf einem Bauernhof und sahen am Fenster einen großen Krug voll mit frischer, fetter Milch stehen. Die Frösche konnten ihr Glück kaum fassen und sie hüpften sofort hinein. Sie tranken und tranken, bis sie nicht mehr durstig waren. Und dann wollten sie wieder raus. Aber jetzt hatten die beiden Frösche ein Problem. Kannst du dir vorstellen, du bist in so einem Swimmingpool mit glatten 3 Meter hohen Wänden und da ist keine Leiter und du versuchst da rauszukommen? Keine Chance. Und das war bei den Fröschen genauso. Sie schwammen und schwammen und strampelten und rutschten immer wieder an dieser glatten Wand ab. Und irgendwann sagte der eine Frosch, das hat keinen Sinn mehr, ich gebe auf. Und damit ließ er sich zu Boden sinken und ertrank. Der zweite Frosch aber strampelte einfach weiter, die ganze Nacht. Er schwamm und schwamm und plötzlich fühlte er unter seinen Füßen einen kleinen Klumpen. Irgendetwas Kleines Festes hatte sich da gebildet. Und jetzt war da plötzlich ein Funke Hoffnung. Und er machte einfach weiter. Und tatsächlich wurde der Klumpen immer größer und der Boden unter seinen Füßen wurde fester und irgendwann konnte er aus diesem Milchkrug rausspringen und er war gerettet. Vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte. Man sagt, dass sie auf Aesop zurückgeht und ich finde, das passt gut zu unserem Predigtthema. Lass dich nicht entmutigen. Darum geht es. Und es gibt Riesen, die uns entmutigen wollen. Einer der Riesen ist zum Beispiel Angst. Ein anderer Riese ist Gleichgültigkeit. Oder es gibt einen dritten Riesen, der ist Verbitterung. Und die drei Riesen werden wir heute etwas näher anschauen und wir werden gemeinsam Strategien entwickeln, wie man mit diesen Riesen umgehen kann. Ich beziehe mich auf dieses Buch von Leif Lettland, das ja Teil unserer Predigtserie ist, Giant Slayers. Und er schreibt, dass es viel mit der Beschaffenheit unseres Herzens zu tun hat, wie wir den Riesen in unserem Leben begegnen. Und von der Beschaffenheit unseres Herzens hängt es ab, ob wir in diesem Kampf gegen die Riesen gewinnen oder verlieren. David war kein erfahrener Krieger. Aber David hatte ein unerschütterliches Herz. Und das ist es, was ihm den Sieg gebracht hat. Das Herz zählt. Das Herz macht das Wesentliche von dem aus, was wir sind. Und das Herz bestimmt, wie wir reagieren, wenn wir unter Druck kommen. Wenn wir ein Herz haben, was sich schnell entmutigen lässt, ein Herz, das sich einschüchtern lässt, dann werden wir die Riesen in unserem Leben nicht überwinden können. Zum Überwinden der drei Riesen, Angst, Gleichgültigkeit und Verbitterung, braucht es ein Herz, das für Gerechtigkeit kämpft, ein Herz, das mutig ist und ein Herz, das sich nicht zerbrechen lässt. Und das sind die drei Punkte, auf die in diesem Buch eingegangen wird. Ein Herz, das mutig ist, ein Herz, das für Gerechtigkeit kämpft und ein Herz, das sich nicht zerbrechen lässt. Und ich werde nach und nach auf die drei eingehen. Beginne mit dem ersten Punkt. Ein Herz, das mutig ist, überwindet den Riesen der Angst. David hatte dieses Herz, das sich nicht entmutigen ließ. Selbst dann, als alle anderen um ihn herum bereits aufgegeben hatten. Und da war irgendwas in ihm, was ihm diese innere Stärke gegeben hat, die es braucht, um so gegen einen Goliath zu kämpfen. In 1. Samuel 17 steht, in Vers 24, kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Und dann Davids Antwort darauf, in Vers 32, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und das kostet Mut. Manchmal kostet es Mut, Dinge anzusprechen und beim Namen zu nennen. Dinge, die vielleicht unbequem sind. Manchmal kostet es Mut, jemandem zu vertrauen, wenn man enttäuscht worden ist. Es kostet Mut, über jemanden positiv zu reden, wenn alle anderen hinterm Rücken über ihn herziehen. Es kostet Mut, eine eigene Meinung zu vertreten, wenn man dafür ausgelacht wird. Das kostet Mut, Schüler zu sein, Jugendlicher zu sein in einer Klasse, in der man vielleicht ausgelacht wird. Es kostet Mut, ein Kind zu sein, was vielleicht von seinen Spielkameraden ausgelacht wird. Ich weiß, ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern. Als 13-Jährige habe ich in der Schule vor der ganzen Klasse erzählt, dass ich an Gott glaube. Kam nicht gut an. Ich bin dafür ausgelacht worden. Wissen wir, wie es unseren Kindern in den Schulen geht? Und ich hatte aber, ja, muss ich sagen, da war Jesus sehr, sehr liebevoll mit mir. Ich habe dann angefangen, für meine Klassenkameraden zu beten. Da war ich so ungefähr 14. Und Gott hat Gnade geschenkt. Ich habe angefangen, für sie zu beten und ich habe erlebt, wie sie mir mit Respekt begegnet sind. Und ich habe erlebt, wie Schüler ihr Leben Jesus gegeben haben. Und vor einigen Jahren hat meine Mutter eine ehemalige Klassenkameradin von mir getroffen. Und die hat sich nach mir erkundigt. Und dann hat sie zu meiner Mutter gesagt, die Susanne, die hat mir damals imponiert. Die hat Rückgrat. Die hat zu ihren Überzeugungen gestanden. Mut ist, wenn man Rückgrat entwickelt. Und das müssen wir unseren Jugendlichen und unseren Kindern beibringen. Und meine Eltern haben das damals getan. Vielleicht habe ich deswegen ein besonderes Herz für unsere Jugendlichen, weil ich weiß, wie es damals war. Und es ist nicht einfach manchmal, wenn man Christ ist und weiß, die anderen machen gerade was, was ich nicht mitmachen kann, weil das geht nicht. Ich glaube doch an Gott. Geht einfach nicht. Und dann gilt es, Rückgrat zu entwickeln, mutig zu sein. Wir können unsere Kinder nicht immer behüten und wir können sie auch nicht vor allem schützen. Aber was wir machen können, ist, wir können ihnen Widerstandskraft beibringen. Wir können ihnen Mut beibringen und wir können ihnen dabei helfen, Rückgrat zu entwickeln, gegen den Strom zu schwimmen und zu den eigenen Überzeugungen zu stehen. Und wir können ihnen unsere Liebe und Wertschätzung geben, die sie dann auffängt, wenn sie vielleicht Ablehnung erleben. Meine Mutter hat das damals getan. Und das hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Das hat mich ermutigt. Charakterschulung beginnt dort, wo wir anfangen, mit Jesus zu leben. Und das ist eine Sache von ganz vielen kleinen Entscheidungen im Alltag. Das ist eine Sache nicht von einem großen Moment, sondern immer dann, wenn es drauf ankommt. Wenn du plötzlich merkst, ich komme in einen inneren Konflikt und ich treffe dann diese Entscheidung aufzustehen und für meine Meinung einzustehen. Es kann auch sein, dass es das Zurückschlagen betrifft. Jedes Mal, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, nicht zurückzuschlagen, sondern zu segnen, dann macht das was mit mir. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, gut über Menschen zu sprechen, in dem Moment, wo andere über sie herziehen, dann macht das was mit mir. Das kostet Mut, aber das formt unseren Charakter. Und es macht uns innerlich widerstandsfähig. Und das zahlt sich für das ganze Leben aus. Jesus ruft Menschen in jedem Lebensalter dazu auf, mutig zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, Rückgrat zu zeigen. Das formt nicht nur unseren Charakter, das macht uns Jesus ähnlicher. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern die Entscheidung, trotz der Furcht zu handeln. Es gab hier in Aachen vor einigen Jahren eine Werbeaktion von Miseror, die hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe das hier schon mal erzählt, weil da ging es auch um Mut. Und es ging um den Mut, anders zu sein, unbequeme Dinge zu tun. Eine Schlagzeile war zum Beispiel, Mut ist, dahin zu gehen, wo andere fliehen. Mut ist, zu bleiben, auch wenn die Schlagzeilen verschwinden. Mut ist, zu kämpfen, auch wenn der Gegner übermächtig ist. Mut ist, Verbrechen zu beweisen, die angeblich nie passiert sind. Mut ist, Waffen mit Worten zu bekämpfen. In vielen Ländern kostet es Mut, an Jesus Christus zu glauben. Wir haben das heute Morgen im Gebetschat gelesen, diejenigen, die da drin sind. Da ging es auch um jemanden, der verfolgt wird. Und Günther schreibt ab und zu rein, was Christen erleben, die verfolgt sind. Lass uns das nicht vergessen. Das sind Menschen, die um ihres Glaubens willen einen unglaublichen Mut beweisen müssen. Aber es geht ja auch um dieses Besiegen dieses Riesen, der den Namen Angst trägt. Und jedes Mal, wenn wir in einer Situation bewusst eine mutige Entscheidung treffen, wird der Riese der Angst kleiner. Und das kann man trainieren. David hat mit Löwen und Bären angefangen, bevor er sich an Goliath gewagt hat. Also versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir Menschen fertig machen, sondern es geht darum, dass dieser Riese Goliath symbolisch für diesen Riesen der Angst steht. Und dieser Riese der Angst wird durch Mut überwunden. Manchmal auch durch Zivilcourage. Das ist heute leider selten geworden. Lass uns mutig werden. Es kann bei jedem etwas anderes sein, wo du merkst, davor habe ich Respekt. Das macht mir Angst. Denk an die Löwen und an die Bären, gegen die David gekämpft hat. Der zweite Punkt, ein Herz, das für Gerechtigkeit brennt, überwindet den Riesen der Gleichgültigkeit. Jetzt müssen wir wissen, dass es David nicht darum ging, einen spektakulären Kampf zu erleben und ihm ging es auch nicht darum, sich selbst irgendwas zu beweisen. Nein, er hatte eine ganz andere Motivation. Und ihm ging es um Gerechtigkeit. In David brannte diese Ungerechtigkeit, dass dieser Philister Goliath das Volk Israel verhöhnt hat und verspottet hat. Weil damit hat er den Gott verspottet, den David verehrt hat. Und das ging gar nicht. Und das hat David zum Handeln angetrieben. Ist uns das bewusst, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist? Und aus dem Grund ist zum Beispiel Politik oder Weltgeschichte nicht einfach egal und nicht irgendwas, was die da oben tun und was gar nichts mit uns zu tun hat. Was denkt Gott wohl, wenn er sich diese Welt anschaut, in der wir leben? Lassen wir uns Gottes Sicht der Dinge zeigen und lassen wir uns davon berühren. Gehen wir aus unserer Komfortzone raus und treten wir für Gerechtigkeit ein. Wenn Gott selbst seine Hand auf dich legt, dann bleibst du nicht nur für dich, sondern du wirst berührt von dem, was um dich herum vorgeht. Und du wirst auf einmal aufmerksam auf Ungerechtigkeit, die du siehst. Und Ungerechtigkeit hat viele Facetten. Es gibt die globale Ungerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich, Ausbeutung von Menschen, oder Ausbeutung unserer Umwelt. Wenn Gott seine Hand auf dich legt, wirst du auf einmal wach und es treibt dich etwas um und es bewegt dich und es berührt dich. Wenn du Ungerechtigkeit bis zu einem bestimmten Punkt plötzlich wahrnimmst. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch Gabi Wendland kennt. Das ist eine Frau, die arbeitet mit Prostituierten. Und die hat erlebt, wie sie von der Presse einen Shitstorm erlebt hat. Unglaublich. Ich habe das nachgelesen. Es ist ganz wahnsinnig fürchterlich, was die Frau erlebt hat, was über die alles erzählt worden ist. Und sie hat erlebt, wie sie abgelehnt und angefeindet worden ist. Aber ihr Herz brennt für Gerechtigkeit. Und sie setzt sich für diese Frauen ein, deren Körper verkauft werden und deren Seele zerstört ist. Sie setzt sich mit ihrem ganzen Leben und mit ihrer ganzen Kraft für diese Frauen ein, die in der Prostitution sind. Und sie hat teilweise mit den Zuhältern zu tun und konfrontiert die. Und sie konfrontiert die Kunden. Und diese Kunden sitzen teilweise in den obersten politischen und wirtschaftlichen Kreisen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und die Frau hat den Mut, sie zu konfrontieren. Und den Mut, sich für die Schwächsten in der Gesellschaft einzusetzen. Wenn Gott seine Hand auf dein Leben legt, verändert sich deine Sicht. Dann erkennst du, wozu er dich beruft. Und du erkennst, wo er dich einsetzen möchte, um so ein kleines Stück Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen. Das kann bei jedem etwas anderes sein. Und vieles fängt ganz klein an, wo wir für Gerechtigkeit sorgen können. Das kann ein nachhaltiger Lebensstil sein. Das kann ein bewusster Umgang mit der Schöpfung sein. Vielleicht setzt du dich für gute Tierhaltung ein oder für die Vermeidung von Müll oder für den verantwortungsvollen Umgang mit Kleidung und Nahrungsmitteln, die unter guten Bedingungen hergestellt werden. Ich meine, das Bewusstsein hier in Deutschland, sage ich mal vorsichtig, oder auch in Europa, nimmt schon zu in Bezug auf die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit. Und ich glaube schon, dass wir da als Gesellschaft in einem Wandel sind, dass unsere Kinder und Jugendlichen aufwachen oder aufgeweckt werden, um sich einzusetzen. Aber ich glaube, dass wir Christen nicht die Letzten sein sollten, die das wahrnehmen. Wir Christen sollten vorangehen, wenn es um das Thema Ungerechtigkeit angeht. Wie gesagt, Gott ist es, der beruft und Gott ist es, der seine Hand auf dich legt. Es ist nicht das schlechte Gewissen, es ist nicht eine Predigt, sondern es ist Gott selbst, der die Hand auf dich legt und dir etwas zeigt. Vielleicht einen Punkt, wo du merkst, hey, hier empfinde ich plötzlich etwas von dieser Ungerechtigkeit und ich setze mich dafür ein, dass es anders wird. In dem Punkt haben wir als Gemeinden noch Luft nach oben. Ja, was ist das Gegenteil von dem Einsatz für Gerechtigkeit? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist ein ganz gefährlicher Riese, weil den merkt man auf den ersten Blick nicht. Und wenn ich an Lethargie denke, an Gleichgültigkeit, dann denke ich an die Menschen, die in Jogginganzügen auf den Sofas im Wohnzimmer sitzen, wahllos irgendwelchen Mist im Fernsehen schauen und Chips futtern. Oder die Stunden vor der Spielkonsole verbringen und sinnlose Zeit mit Zocken verschwenden. Das ist so das, was mir so am Anfang einfällt. Aber es geht auch viel subtiler. Und manchmal ist der Prozess der Gleichgültigkeit schleichend. Manchmal merkt man es gar nicht, dass man irgendwann einfach so seine Energie zurückgefahren hat, sich nicht mehr berühren lässt, sich nicht mehr betreffen lässt. Von dem, was Gott wichtig ist. Lass dich von dem berühren, was Gott berührt. Wach auf und entdecke das Leben, was Gott für dich vorgesehen hat. Lass dir von Gott zeigen, wo er dich einsetzt, um ein kleines Stück Gerechtigkeit herzustellen. Der dritte Punkt, ein Herz, das sich nicht zerbrechen lässt, überwindet den Riesen der Bitterkeit. Vor einigen Tagen hat jemand zu mir gesagt, du bist so unglaublich positiv und du hast so eine Wahnsinnsgabe der Ermutigung. Es macht erstmal verlegen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum das so ist. Und ich habe gedacht, dass ich keinen Grund habe, zum Beispiel Gemeinde positiv zu sehen. Ich bin als Tochter eines Gemeindeleiters aufgewachsen und ich habe Christen erlebt, die nicht wirklich gut miteinander umgegangen sind. Aber ich hatte das Vorbild meines Vaters und ich habe gesehen, wie er damit umgegangen ist. Und mein Vater hat, wenn ich das richtig gezählt habe, als Pastor mindestens 5 heftige Gemeindecrashs erlebt. Und der ist nicht verbittert. Und ich habe mich als Jugendliche gefragt, wie er das macht. Ich habe nie erlebt, dass er zurückgeschlagen hat. Der hat auch nie angefangen, die Gemeinde zu kontrollieren oder aufzupassen, dass nichts mehr passiert. Und er hat trotz allem Menschen vertraut. Und er hat sich ein weiches Herz bewahrt. Manchmal habe ich ihn so beobachtet und ich habe gedacht, warum wehrt er sich nicht? Aber heute weiß ich, dass das viel mehr innere Stärke kostet, nicht zurückzuschlagen, nicht wegzulaufen, gerade als Leiter. Und die Kunst besteht darin, sich nicht verbittern zu lassen. Nicht zuzulassen, dass das eigene Herz hart wird. Das habe ich zu Hause gelernt. Das Geheimnis liegt darin, dass wir Jesus in uns wirken lassen und ihm ähnlicher werden. Weil wenn wir ihn in uns wirken lassen, dann bringt er in uns das Beste zum Vorschein. Und so wird aus scheinbarer Schwäche wird Stärke. Und aus Ohnmacht wird Vollmacht. Und ganz nebenbei besiegen wir diesen Riesen der Verbitterung. Lasse ich es zu, dass mein Herz zerbricht, oder bleibe ich ganz eng an Jesus? Weil ein Herz, das sich nicht zerbrechen lässt, das lässt sich auch nicht verbittern. Ich habe von meinen Eltern gelernt, eine positive Haltung gegenüber Gemeinde zu entwickeln, trotz allem. Aber das war eine Folge von bewusst getroffenen Entscheidungen in meinem Leben. Und ich habe mich manchmal ganz bewusst dafür entschieden, nicht bitter zu sein, sondern ein weiches Herz zu behalten. Und ich habe mich für einen Lebensstil der Vergebung entschieden. Und es gab Situationen, wo ich das trainieren konnte. Und das macht was mit einem, weil ein Herz, was weich ist, das kann man nicht zerbrechen. Gefährlich wird es dann, wenn du es zulässt, dass dein Herz hart ist. Weil ein hartes Herz kann brechen. Und es liegt an dir. Es liegt an der Beschaffenheit deines Herzens, wie du auf das reagierst, was dir passiert. Und der Riese der Verbitterung, der ist ganz, ganz fies. Der kann ein ganzes Leben zerstören, wenn du ihm Raum gibst. Und er vergiftet alles in dir und er macht dich von innen raus kaputt. Und deshalb ist es überlebenswichtig, dass wir auf unser Herz achten. Dass wir es nicht zulassen, dass unser Herz unter der Härte und Bitterkeit von dem, was wir erleben, zerbricht. Lass uns immer wieder Jesus unser Herz hinhalten und ihn um Heilung bitten, damit unser Herz weich bleibt. Wie trainieren wir unser Herz? Ich habe euch ja am Anfang die Geschichte von den beiden Fröschen erzählt. Sich nicht entmutigen zu lassen, heißt auch, nicht zu schnell aufzugeben. Weil Widerstandskraft kann man trainieren. Wir können die Glaubensmuskeln trainieren, indem wir in unserem Alltag gute Entscheidungen treffen, indem wir uns nicht von diesen Riesen überwinden lassen. Manchmal ist es gut, einfach im Kleinen treu zu sein. Weil manches, was später groß werden soll, fängt ganz klein an. Gott sieht dein Herz und er sieht dein Potenzial. Als der Prophet Samuel in David den späteren König gesehen hat, da war der noch ein kleiner, unbedeutender Hirtenjunge. Aber Gott hat die Beschaffenheit seines Herzens gesehen. Und er wusste, dass dieser Hirtenjunge treu ist und seinen Weg zuverlässig gehen wird. Ist dir eigentlich bewusst, welches Potenzial du hast? Kannst du dir vorstellen, dass in dir eine Königin steckt oder ein König? Kannst du dir vorstellen, dass Gott in dir dieses Königliche schon sieht? Auch wenn das gar kein anderer merkt. Das hängt mit der Beschaffenheit deines Herzens zusammen. Gott sieht tiefer als jeder andere Mensch um dich herum. Und er sieht jede Entscheidung, die du triffst. Er sieht, wenn du angefeindet wirst oder abgelehnt wirst. Er sieht, wo du nicht zurückgeschlagen hast, sondern weiter das Gute im anderen gesehen hast. Er sieht, wo du dich für Gerechtigkeit eingesetzt hast und es kein anderer gemerkt hat. Er sieht es, wo du mutige und unbequeme Wege gegangen bist, auch wenn es keiner gemerkt hat. Gott hat es gesehen. Gott sieht den König in dir. Gott sieht in dir die Königin. Und je mehr du deinen eigenen Wert erkennst und je mehr du dieses Königliche in dir entdeckst, umso stärker wird dein Herz und umso leichter fällt es dir, mutig zu sein, für Gerechtigkeit einzustehen und dich nicht zerbrechen zu lassen. Gott sieht dein Herz und er kennt dein Potenzial. Vielleicht ist der eine oder andere da, der diesen König oder diese Königin in sich noch nicht entdeckt hat. Und ich möchte dich dazu ermutigen, entdecke das Königliche in dir, was Gott in dich hineingelegt hat. Und geh die Riesen in deinem Leben an. Mit seiner Hilfe kannst du sie überwinden. Amen.